I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself.
Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und ist etwas Spektakuläres passiert? Naja, also ich hatte eine Woche Pause machen müssen. Da will ich jetzt mal ganz kurz drüber erzählen. Sowas habe ich nämlich tatsächlich noch nie erlebt, wahrscheinlich sagen sich andere jetzt, oh, das ist ja nun wirklich nichts so Ungewöhnliches. Aber für mich war das schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen einschneidend, aber also es war wirklich eine neue Erfahrung. Ich hatte relativ viel auf der Messe zu reden und auch überall sonst. Und ich habe schon gemerkt, dass sich meine Stimmbänder immer ein bisschen weiter belegten. Dann kam noch so eine Erkältung hinzu. Das hat dem Ganzen wahrscheinlich nicht unbedingt gut getan. Und ich merkte, dass meine Stimme immer schwerer wurde. Also man hat das in der letzten ausgestrahlten Folge ja auch gehört. Es war schon ein bisschen anstrengend. Ich habe da auch in der Post-Production noch ein bisschen gegengesteuert und die Stimme etwas höher gemacht, weil, ja, sonst denkt man noch sonst was von mir. Also die Stimme war nicht okay. Und dann hatte ich noch ein Meeting und anschließend wollte ich noch ein Voice-Over machen. Das hat dann aber ewig gedauert, das einzusprechen. Also ich habe das schon 5-mal eingesprochen oder so. Und plötzlich, und das ist kein Quatsch, das kam ganz plötzlich, konnte ich nicht mehr sprechen. Das war dann nur noch so, nur noch so ein Quieken. Oh, und da habe ich schon ein bisschen mit der Angst zu tun gekriegt, aber ich habe einfach kein Wort mehr rausgekriegt. Und ich habe dann ein bisschen was getrunken, dann konnte ich wenigstens wieder ein bisschen kommunizieren. Aber der Prozess war auch nicht so ganz schmerzfrei. Also ich wollte dann eigentlich auch gar nicht so viel reden. Und meine Frau, die ist ja Dozentin gewesen in ihrer aktiven Zeit, übrigens Dozentin fürs Deutsch-Chinesische Institut, die kannte das Problem natürlich. Also alle Lehrer kennen das wahrscheinlich, dass man mit der Stimme so ein bisschen aufpassen muss. Und ich habe damals, erinnere ich mich noch, aus Deutschland auch kiloweise Salbei und Salbei-Produkte rangeschleppt, eben um dem so ein bisschen vorzubeugen. Und sie hatte auch öfter mal, ja, Hudeleien mit der Stimme, aber dann hat sie einfach die Schüler oder die Studenten eine Arbeit schreiben lassen oder keine Ahnung, was sie dann gemacht hat. Jedenfalls hat sie nicht weiter geredet. Also da hat sie schon ein bisschen aufgepasst. Nur ich kenne den Umgang mit Sprache im Allgemeinen nicht, wie man da sich am besten verhält. Also Lehrer lernen das wahrscheinlich auch irgendwie in der Ausbildung oder so. Jedenfalls war meine Stimme weg und sie war auch etwas überrascht über die Heftigkeit, wie das kam. Und wir sind dann ins Ambulatorium gegangen oder ja, ich hatte hier vor einiger Zeit schon mal erklärt, dass es ja hier an sich diese niedergelassenen Ärzte, wie man das aus Deutschland kennt, nicht wirklich kennt. Also man geht hier nicht zu seinem Arzt oder sowas, sondern üblicherweise geht man in ein Krankenhaus. Die sind durchnummeriert in der Stadt und da geht man eben ins Krankenhaus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. Manche haben auch einen Namen oder eine Spezialisierung, zum Beispiel chinesisch Medizin oder irgendwie sowas. Aber da gibt es dann auch gute und schlechte und also man muss dann wissen, wohin man geht. Man muss bei manchen Krankenhäusern, das ist ähnlich wie in Deutschland, auch Beziehungen haben, dass man dann auch wirklich irgendwie eine Möglichkeit hat, an einen Arzt zu kommen, den man gerne haben möchte und so. Und dieses ganze Prinzip ist natürlich scheiße. Also das weiß man in China auch schon sehr lange, dass das keine gute Möglichkeit ist. Und dieses Prinzip, wie es in Deutschland gibt, der niedergelassenen Ärzte beziehungsweise der Ärztehäuser, ist natürlich viel komfortabler, dass man dann eben erstmal zu einem Arzt geht in der Umgebung, der dann zum Beispiel eine Überweisung zu einem Spezialisten macht und in der Hoffnung, dass es auch genügend Spezialisten gibt und so weiter. Ja, und im Prinzip gab es diese Form, so wie es sie jetzt gibt in China, auch in der DDR. Ich erinnere mich gut, da gab es ja sogenannte Ambulatorien, vor allen Dingen auf dem Land eben, also Landambulatorium. Wenn man da irgendwas hatte, konnte man dann eben schnell dorthin gehen und dann waren die eigentlich ganz okay eingerichtet, bis hin zu kleinen Operationen. Also die konnten auch mal was vernähen oder ja, man konnte da auch mal stationär aufgenommen werden, wenn es nicht anders ging und so weiter. Oder ja, vielleicht so eine Art Poliklinik auch. Ich weiß nicht, so ganz vergleichbar ist das, glaube ich, nicht mit einem Ärztehaus, aber ich kenne mich da auch nicht so aus in Deutschland, weil Ärztehäuser in Deutschland haben, glaube ich, keine Station oder haben keine Möglichkeit, stationär aufzunehmen. Die hier schon. Und das ist mir auch mal passiert, dass ein Freund von mir, wir haben hier abends draußen ein bisschen gegrillt und gefeiert und so. Und dann wurde er plötzlich kreideweiß. Und er hatte irgendwie ein Kreislauf-Dings, keine Ahnung. Und dann bin ich mit ihm zu diesem Ambulatorium gegangen. Und die haben ihn dann stationär aufgenommen bis zum nächsten Tag, obwohl die eigentlich auch so Feierabend machen und alles. Und ja, da musste er dann eben da mal übernachten. Und das ist jetzt auch, das ist ganz neu jetzt hier bei mir. Also die hatten, früher war das hier gleich next door, jetzt ist das ein eigenes Gebäude. Zusätzlich mit einem Community Center und mit einem Fitness Center und was weiß ich alles noch in dem Haus drin ist. Vielleicht mache ich da mal eine eigene Sendung drüber, ist nämlich ganz schön da auch. Also es riecht schön und dieses Ambulatorium ist auch relativ groß. Und das Wichtigste ist, man kann da hingehen ohne irgendwelche Voranmeldungen und so weiter und es geht schnell, weil das nur für diese Community gedacht ist hier. Also nur für diese ja relativ kleine Community hier und da sind natürlich nicht so viele ständig krank. Jetzt während der Hitzeperiode, da komme ich nachher nochmal zu, kommen natürlich doch wieder ein paar dahin, die dann eben auch so ein Kreislaufproblem haben und so weiter. Naja, ich bin jedenfalls in dieses Ambulatorium gegangen und das sind keine Hals-Nasen-Ohrenärzte oder so, also das sind ganz normale Allgemeinmediziner und die haben sich dann meines Problems angenommen. Und dann wurde ich gleich vollgepackt mit Medikamenten. Was ich vielleicht noch erwähnen muss, nicht alle Menschen in China sind krankenversichert. Das betrifft aktuell nur bestimmte Regionen. Natürlich die reicheren Regionen, da zählt Hanzhou dazu. Ich würde sogar sagen, eine der reichsten Gegenden. Und hier gibt es eine Krankenversicherung, eine Pflichtversicherung. Ich bin also pflichtversichert. Und im Prinzip läuft das eigentlich ganz genauso wie in Deutschland auch. Ich habe so eine Karte, mit der ich meine Medikamente holen kann, die dann über die Karte abgerechnet werden, also über meine Versicherungsbeiträge und, und. Also da ist kein so großer Unterschied. Es gibt auch Medikamente, da muss ich zuzahlen. Es gibt auch andere Leistungen, wo ich eventuell zuzahlen muss und so weiter. Also es ist ja sehr analog, das Ganze. Und entsprechend kann ich eben auch in so ein Ambulatorium gehen und mir dann eben auch Medikamente verschreiben lassen, weil auch diese Medikamente, die ich dann bekommen habe, die hatten es echt in sich. Also da waren auch wirklich Opiate drin und alles Mögliche. Ich habe das auch alles genommen. Aber ich war, als ich dann so gelesen habe, was da alles drin ist, also in dem einen war Codein drin und oh. Also alles so Sachen, die ich wirklich nur nehme, wenn es sein muss. Also ich erinnere mich auch, dass es früher in der DDR, da gab es zwei Medikamente, die habe ich wahnsinnig gerne zu mir genommen. Später habe ich dann gelesen, dass die gar nicht so ohne sind. Also das eine war Travidin. Das war so ein extrem süßer Sirup, der hat wirklich so dermaßen lecker geschmeckt, da hätte ich eine ganze Flasche von trinken können. Und das andere war Mixtura Solvens, also eher so Lakritz. Und beides war super lecker, aber wohl nicht so ganz gesund, wie ich dann später erfahren habe. Oder ja, wahrscheinlich schon mit sehr viel Wirkstoff drin, möglicherweise auch mit zu viel Wirkstoff und wahrscheinlich auch mit süchtig machenden Wirkstoff. Aber das war das, was man den Kindern damals verabreicht hatte, wenn die eben Halsschmerzen hatten oder so. Ich muss übrigens gerade aufpassen, ich merke, dass meine Stimme schon wieder ein bisschen rauer wird. Übrigens, gestern hatte ich ein Meeting und da ist mir das auch passiert. Ich quassel und plötzlich musste ich wieder stoppen, aber es war dann nur sehr temporär. Dann habe ich diese Mega-Medikamente bekommen. Die wurden mir jetzt auch von der Apotheke zugesendet, weil es zu heiß draußen ist. Ich konnte nicht rausgehen und dann haben die gefragt, ob sie sie schicken sollen. Habe ich gesagt, ja, schick mal her. Ich möchte nicht laufen oder mit der U-Bahn fahren im Augenblick. Und dann haben die mir gestern auch nochmal den Nachschub geliefert. Ich brauche das wahrscheinlich auch noch. Ich möchte eigentlich auch echt nicht meine Stimme nochmal verlieren, weil das ist echt blöd. Also es gibt sicher blödere Sachen, aber das ist einfach unangenehm. Und wenn man dann plötzlich nur noch fiepst, wie so ein Meerschweinchen, das ist so scheiße. Also ja. Ja, das war meine Erfahrung und war jetzt nicht die ganze Zeit so, ne? Also ich hatte dann am Freitag noch überlegt, ob ich da Podcast aufnehme, aber dann habe ich entschieden, nee, jetzt wieder 20 Minuten am Stück durchquasseln, das ist wahrscheinlich keine so gute Idee, also lass das lieber und erhol dich. Und dann hatte ich noch schnell eine Notiz rumgesendet, dass ich keinen Podcast aufnehmen konnte. Ich habe dann noch ganz kurz überlegt, aber wirklich nur ganz kurz, meine Voicebank zu nehmen. Das geht ja auch. Ich habe ja eine Voicebank. Das heißt, meine Stimme ist gesichert. und ich könnte die verwenden, um den Podcast aufzunehmen. Aber erstmal ist das ja auch so ein ganz klein wenig Beschiss, finde ich doch trotzdem. Und zum Zweiten ist es ja nicht so damit getan, dass ich einen Text einspreche und dann ist er gleich fertig, sondern ich muss das ein paar Mal oder reinschreibe, sondern ich muss das ein paar Mal machen. Und naja, das ist eben wie so ein Prompt auch. Ne? Also da manchmal sitzt die Betonung nicht und manchmal werden Worte falsch ausgesprochen und. Also ist jetzt auch nicht so einfach. Und dann habe ich mir am Ende gedacht, ach komm, der eine Sendung kannst du auch mal ausfallen lassen. Ich war ja doch einigermaßen diszipliniert die letzte Zeit, dass ich das jetzt mir auch mal leisten konnte. Manche Podcaster machen Sommerpause. Das mache ich nicht wahrscheinlich. Also wir haben zwar vor, nochmal wegzufahren, aber da spricht nichts dagegen, dann von dort aus auch nochmal einen Podcast zu machen. Wir haben nicht vor, das jetzt nochmal irgendwie so ein Digital Detox anzugehen, wie im Januar. Das war wirklich schön, muss ich sagen, aber das steht jetzt erstmal nicht an. Also eine Winterpause kann ich mir schon eher vorstellen, vielleicht wieder im Januar oder so. Aber den Sommer über wird es dann regelmäßig Podcast geben. So meine Stimme so bleibt oder wieder besser wird. Also es ist jetzt immer noch so, dass es ein bisschen wehtut. Ich habe dann auch so bei den üblichen Lieferdiensten mal nachgeguckt, was es denn hier so an Salbei-Produkten gibt und Salbei-Bonbons und so. Und es ist interessant. Das meiste kommt tatsächlich aus Deutschland bzw. aus der Schweiz. Also es ist importiertes Zeug. Salbei gibt es hier, aber der wächst tatsächlich eigentlich auch relativ oft viel rum. Und leider habe ich keinen hier draußen auf dem Balkon, aber das wäre noch eine Idee, mir hier so ein bisschen Salbei-Tee oder so selber zu machen, im Falle eines Falles. Weil ich vermute, das wird so ein bisschen andauern, also auch in der Zukunft werde ich wohl immer mal wieder ein bisschen Probleme mit der Stimme haben. Aber wenn man da entsprechend gut gegensteuern kann, zum Beispiel mit solchen Sachen, dann werde ich das natürlich machen. Aber ich bin auch für Tipps dankbar. Also wenn mir einer sagen kann, was man gegen diese, ja, jetzt so ein Hochkommas, Lehrerkrankheit machen kann, da wäre ich sehr dankbar. Also was man jetzt in der Prävention machen kann, wie man das hinterher abwettert, weiß ich jetzt, mit brutaler Medizin, die einen auch so ein bisschen schwummrig werden lässt. So. Aber im Vorhinein wäre es natürlich auch nicht schlecht. Meine Frau sagt nicht so viel reden. Ja, das geht natürlich nicht. So, ja, das war die Geschichte um meine Stimme. So, und dann erwähnte ich ja das Wetter. Wir haben ja lange Zeit Regenzeit gehabt. Die war ziemlich heftig auch. Und mir hat es wirklich, ich weiß nicht, wie viele Wochen am Stück durchgeregnet. Man kann das in den Nachrichten ja auch verfolgen, also insbesondere in Kanton und aber auch in Anhui und aber auch hier in Zhejiang und Fujian gab es Überschwemmungen. Hier sogar in der Heimatstadt von meiner Frau in Tonglu gab es Evakuierungen. Also alle Leute, die ein bisschen tiefer direkt am Fluss gewohnt haben, wurden erstmal evakuiert in höhere Gebiete. Also das ist schon ja ganz schön heftig, würde ich sagen. Aber ja, das ist eben, wie es ist in ganz China. Also jetzt, wenn man die Bilder sich anguckt, dann denkt man, um Gottes Willen. Und das sieht auch wirklich ziemlich gruselig aus, aber in ganz China sind insgesamt nur, das soll man jetzt bitte nicht auf die Goldwaage legen, dieses Wort, nur 15 Menschen ums Leben gekommen. Also durch Muren weggespült worden, ertrunken im eigenen Auto oder irgendwie sowas. Also das ist im Verhältnis zur Größe des Landes und zu der Heftigkeit dessen, was man da so auf den Bildern sieht, erstaunlich wenig, wenn ich mir überlege, dass in der Schweiz in einem Ort schon 3 Leute gestorben sind oder so. Ja, das hatte ich in einer der vorangegangenen Sendungen auch schon mal gesagt. Natürlich auch eine Frage der Übung. Also wenn man das schon mal geübt hat, dann kommt man damit besser zurecht. Insofern ist es umso tragischer, dass trotzdem noch Leute dabei sterben. Aber die Heftigkeit der Fluten nach extremen Trockenheiten ja auch noch, das ist neu. Also das ist auch hier in China neu. So extrem kennt man das nicht. Und es gab tatsächlich auch, wenn ich das richtig verfolgt habe, ich habe das auf WeChat nur gesehen, weil ich lese die politischen Nachrichten da eher nicht so. Also, aber es gab eine Sitzung des Zentralrates, dass man, also so eine einberufene Sitzung extra dafür, dass man da jetzt zusätzliche Verantwortlichkeiten schafft. Also, dass dann die Leute, die in den Regionen verantwortlich sind, also die Bürgermeister oder was auch immer, zur Verantwortung gezogen werden, aber eben auch bestimmte Maßnahmen, also was man jetzt machen kann, wie man dagegen steuern kann und so weiter. Und was das Wichtigste ist natürlich für die Bauern eben auch, Kompensation. Also es wurde, kann mich an die genaue Zahl nicht mehr erinnern, aber es waren so 3-stellige Millionenbeträge an Kompensationen, die jetzt erstmal auf die Schnelle ausgeschüttet werden. Wie gesagt, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber man, wenn es einen interessiert, ja auch irgendwo nachlesen. Weil das ist natürlich schon existenzbedrohend, natürlich auch für die Bauern, wenn deren Feld plötzlich weg ist oder ja, wenn die Ernte einfach im besten Falle ja nur verdorben ist, dann ist wenigstens der Boden noch da oder so. Aber wer die Bilder gesehen hat, weiß, also da ist auch tatsächlich einfach die Landschaft mal umgemodelt worden. Also ziemlich extrem. Ja, und wir haben jetzt, die Regenzeit ist eigentlich ziemlich abrupt zu Ende gegangen und eingesetzt hat dann sofort eine Hitzewelle. Jetzt aktuell haben wir draußen knapp 40 Grad, also 39 oder sowas. Und eine Luftfeuchtigkeit von über 70%. Ja, das ist sehr unangenehmes Wetter, kann ich nur sagen. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, mir die Medikamente von der Apotheke, die ist nicht weit weg, die ist nur eine U-Bahn-Station weiter weg von mir hier. Also die Apotheke, wo ich normalerweise hingehe, es gibt noch mehrere kleine, aber die kenne ich nicht groß. Ich habe mir das gespart, diese eine U-Bahn-Station zu fahren und lasse mir das dann eben entsprechend lieber von so einem Lieferdienst liefern. Das kostet auch nicht die Welt, nur die Lieferung hat 15 Yuan gekostet. Also das ist okay, das sind dann, 2 Euro oder so, bevor ich da irgendwie tot auf der Straße umfalle. Weil es ist wirklich eine drückende Hitze, eben auch aufgrund dieser hohen Luftfeuchtigkeit. Und hier im Büro, da brüllen jetzt natürlich die Klimaanlagen. Ich hoffe, man hört das nicht. Ich sitze ja hier in der Butze drin. Da auch die Computer pusten natürlich, was das Zeug hält. Und die Klimaanlage gibt ihr Teil zu dem Konzert. Ja, und außerdem haben wir noch solche Geräte, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber mit denen zieht man die Luftfeuchtigkeit aus der Luft, weil die sich dann mit der Zeit in allem, was irgendwie vor allen Dingen Textilien oder so, festsetzt. Und das Problem haben wir auch, dass hier alles so ein bisschen klamm wurde. Die Sitzmöbel und so waren halt schon richtig klamm. Und das ist wirklich, das sind so kleine Geräte, also so, 50 Zentimeter hoch und dann so 30 ungefähr in Kantenlänge. Und die produzieren leider ein bisschen Wärme, aber das ist eben das Prinzip. Und das Wasser, was sich da drin ansammelt, das ist unglaublich viel. Das mag man gar nicht glauben, wie viel Wasser in so einer Bude dann ist, eben in einem Zimmer. Also wir schaffen das Gerät dann immer von Zimmer zu Zimmer zu Zimmer hier im Büro und auch zu Hause übrigens, wie viel Wasser da zusammenkommt. Ich weiß nicht, ob man das trinken kann, aber auf jeden Fall kann man damit ganz gut Blumen gießen, was ich auch gemacht habe. Da wurde mir dann auch nochmal klar, wie das eigentlich funktioniert, eben mit den hohen Temperaturen und mit der Löslichkeit, also wie viel Wasser dann eben die Luft aufnehmen kann. Wenn es kälter ist und wir haben eine höhere Luftfeuchtigkeit, ist trotzdem nicht so viel Wasser in der Luft, ne? Aber die Luftfeuchtigkeit wird ja auch relativ angegeben, das heißt ja auch relative Luftfeuchtigkeit. Ja, also das mal eben zum Wetter. Also das ist im Augenblick so heiß, dass ich nicht rausgehen mag. Also die maximale Strecke, die ich im Augenblick zurücklege, ist vom Büro nach Hause und von nach Hause zum Büro. Und alles Weitere ist mir einfach zu weit. Ich hätte eigentlich auch mal, und ich hatte vorhin überlegt, ob ich nochmal zum Ambulatorium gehe und das fotografiere. Das sind ungefähr 10 Minuten Fußweg, aber ich habe überhaupt keine Lust gehabt, irgendwie rauszugehen. Ich hatte in der letzten Folge auch berichtet, dass es einen neuen Podcast geben wird. Das heißt, ich werde in dieser Folge hier oder ich werde in diesem Podcast hier gar nicht mehr groß über erneuerbare Energien reden. Aber ich werde trotzdem schon parallel den anderen Kanal so ein bisschen bespielen. Das ist noch nicht offiziell, aber eben auch um zu probieren, wie das geht und dit und dat und mir Gedanken zu machen über ja, die Server-Einstellungen und alles das, was eben so dazugehört zu einem Podcast. Ich lasse das jetzt ein bisschen langsamer angehen, aber dort werden dann eben auch schon so einzelne Themen zur erneuerbaren Energien sein. Und es ist auch verbunden mit einem YouTube-Kanal. Das heißt, ich werde auch da auf beiden Kanälen dann eben entsprechend die erneuerbaren Energien-Geschichten veröffentlichen. Also nicht mehr hier. Wenn da was ist, dann werde ich von hier aus dorthin hinweisen und auch einen Link in die Shownotes machen und dann kann man sich das dort nochmal anhören. Also damit das hier privat bleibt, damit ihr über meine Krankheiten informiert werdet und nicht so sehr über so, ja, eben erneuerbare Energien-Themen, die hier tatsächlich ja nicht so ganz reingepasst haben. Der Podcast wird am 25. September starten, also dieser erneuerbare Energien-Podcast, offiziell. Und ich hoffe, dass ich bis dahin auch noch ein paar Leute zusammenbekomme. Ich habe relativ viele Bekundungen bekommen, mitmachen zu wollen. Aber so richtig, dass die jetzt sagen, okay, ich mache mit, ich bin dabei und so habe ich noch nicht bekommen. Aber möglicherweise ist das auch ein Kommunikationsproblem. weil ich warte natürlich darauf, dass die Leute mich ansprechen. Ich habe jetzt das beworben und wer sich dafür interessiert, der müsste dann schon mich ansprechen, weil ich kann nicht von meiner Seite aus immer zu die Leute ja bedrängen oder so. Das will ich auch gar nicht, da eben mitzumachen. Und das Konzept ist so geblieben, wie es gedacht war. Wir reden in einem gewissen Team immer über bestimmte technologische Entwicklungen vor allem vielleicht und möglicherweise auch andere Themen. Zeichnet sich ein bisschen ab, dass auch Solarthermie oder Wärmewende, es gehört schon auch ein bisschen dazu, mit hineinkommt. Das würde mich auch freuen, wenn das klappt. Und dann werden wir dieses Thema dann eben entsprechend immer mit zumindest einem Mitglied aus dem Kernteam und dann eventuell verschiedenen Gästen besprechen. Also das ist so ein bisschen das Konzept jetzt. Ich weiß noch nichts über die Länge und auch noch nichts über die Frequenz. Das wird sich dann herausstellen. Hängt natürlich auch ein bisschen ab von den Möglichkeiten des Kernteams, wie weit die in der Lage sind, überhaupt ihre Freizeit für zu opfern. Denn noch ist das ein nicht kommerzielles Projekt. Es hat natürlich Potenzial, kommerzialisiert zu werden. Vielleicht machen wir das auch. Das würde ich dann aber eben alles in einem Team abstimmen und ich will da auch keine Entscheidung alleine treffen. Aber so sieht es im Augenblick aus. Also 25.09. ist der Beginn und ich fange schon mal an, so ein bisschen Content dafür zu machen, auch hochzuladen, auch öffentlich zu machen. Einfach um ja die ganze Struktur mal ein bisschen auszuprobieren, ob das klappt und so weiter. Übrigens, der Podcast hat auch noch keinen Namen. Ich habe mir schon so ein paar Sachen aufgeschrieben, immer wenn ich so einen Einfall hatte. Aber so richtig glücklich bin ich ehrlich gesagt noch mit überhaupt keinem von denen. Ja, und im Zusammenhang mit Podcast kommt jetzt meine Predigt. Wenn ihr Podcast hört, dann macht das nicht auf Spotify oder irgendwas, sondern ladet euch einen Podcatcher runter. Ein Podcatcher ist nicht das gleiche wie eine Podcast-App. Ein Podcatcher ist eine App oder ein Programm, hat man früher gesagt, mit dem man sich einen RSS-Feed einfängt und catcht eben und den hat man dann auf seinem Gerät und der wird dann automatisch, wenn man das will, runtergeladen und man hat immer seine Podcasts, egal wo man ist, zur Verfügung. Man braucht sich also nirgendwo einloggen, es gibt keinen, der einen überwacht etc. pp. Und der beste Podcatcher für Android ist meines Erachtens AntennaPod und der beste Podcatcher für Ei-Geräte ist meines Erachtens Overcast. Das ist aber auch nur meine Meinung. Wahrscheinlich können wir da auch noch kontrovers diskutieren. Ist auch egal, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben oder wie auch immer. Und mit diesen Podcatchern, da erst eröffnet sich euch die gesamte Welt des Podcasts. Inklusive ausgiebiger Shownotes und eben auch viele, 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 viele Podcasts. Denn das, was ihr auf dieser Podimo, Spotify, Amazon bekommt. Das ist nur eine kleine Untermenge von Podcasts. Das ist sehr wenig eigentlich sogar im Ganzen. Es gibt noch andere Verzeichnisse, also Google Podcast Verzeichnis und das iTunes Verzeichnis. Die sind sehr groß tatsächlich und die werden aber auch abgegrast in diesen Podcatchern. Das heißt, jede nur erdenkliche Podcast-Quelle oder RSS-Quelle wird abgegrast von diesen Podcatchern. Das ist wie eine Suchmaschine, wenn man so will, und holt sich dann von dort den Podcast. Also weitaus mehr als das, was eben die anderen da zur Verfügung stellen. Und warum, wird sich der eine oder die andere jetzt fragen? Naja, das Wichtigste für mich ist natürlich auch, diese freie Podcast-Szene muss unbedingt erhalten werden, denn ich kriege keinen Cent von Spotify oder Amazon, egal wie viele Zugriffe ich im Monat habe oder irgendwas. Möglicherweise gibt es da irgendeine Grenze, aber ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er die erreicht hat. Dass er mit Podcasten auf diesen Kanälen Geld bekommt, das geht nur mit irgendwelchen speziellen Partnerschaften etc. Also was die machen ist, die entführen, hijacken im Prinzip meinen Podcast auf ihre Plattform und tun so ein bisschen, als wenn ich mich dort angemeldet hätte und verkaufen den dann dort eventuell sogar mit Werbung und so weiter. Und derjenige, der den Content bereitstellt, bekommt exakt nichts. Ja, das ist Piraterie in meinen Augen, aber legale Piraterie offensichtlich. Deswegen Podcatcher, AntennaPod, Overcast, runterladen, installieren. Und alles wird gut. Und übrigens, das Abonnieren von Podcasts ist über diesen Weg auch viel einfacher. Jeder ernstzunehmende Podcaster hat auf seiner Webseite einen Abonnieren-Button oder so. Und da braucht man einfach nur raufklicken und dann wird es in den Podcatcher oder mit dem Podcatcher eben auch abonniert. Und das ist schon ziemlich cool. Und wie gesagt, man kann das auch automatisch herunterladen lassen. Man kann es sich auch automatisch löschen lassen, sodass man ein bisschen ja, Hygiene auf seinem Handy hat. Und das ist tatsächlich auch für die Podcaster eigentlich das beste Mittel, denn so kommen die überhaupt so ein bisschen an die Statistik heran. Ich weiß leider überhaupt nicht, wie viele Leute wirklich meinen Podcast hören. Also alle die, die auf Spotify, Podimo etc. meinen Podcast hören, die, das weiß ich nicht, da wird er eben nur ein einziges Mal runtergeladen wahrscheinlich. Und das war's dann. Und ja, das ist also ein weiterer Punkt, um für mich eben auch mal umzusehen, wie weit ist denn die Reichweite tatsächlich? So, ach, eine Sache hatte ich hier noch aufgeschrieben, die wollte ich eigentlich am Anfang bringen. Naja, egal. Also, wer auch analog fotografiert, so wie ich und wie viele andere auch, übrigens auf Mastodon habe ich letztens auch gerade eine Frage bekommen, welche Filme denn für Indoor gut geeignet sind. Und da kommen dann häufig ja auch so Antworten wie, ja, so hochempfindliche Filme, 1000er, 2000er, ISO-Bereich oder so, das ist Quatsch. Also man hat ja auch noch die Belichtung zur Verfügung. Und dann hat man nicht diese Probleme mit den, ja, mit den entsprechenden Gradationen, wie man die bei einem 1000er oder 2000er Film hätte. Ein 400er Film ist auch für Innenlichtaufnahmen ganz gut geeignet. Und man muss dann eben einfach nur ein bisschen länger belichten. Eventuell braucht man dafür ein Stativ. Und man muss, wenn Personen da drin auftauchen, natürlich dann auch entsprechend das Ganze ordentlich ausmessen, ob das wirklich klappt. Aber ich würde da gar nicht so hochgehen mit der Empfindlichkeit. Und warum ich das erzähle? In der letzten Zeit sind immer wieder Filme abgekündigt worden. Zum Glück nicht meine Leib- und Magenfilme, aber gerade Fuji hat doch die Fertigung so ein bisschen zusammengestrichen und das hat in der Szene, in der Analogszene immer für so ein bisschen Ärger gesorgt, oder was heißt Ärger, für Enttäuschung eben, dass das ja so langsam wegstirbt. Aber die haben jetzt ein neues Werk gebaut in China und da wird jetzt der C400 Farbfilm und wahrscheinlich noch ein paar andere hergestellt. Also Fujifilm stellt jetzt in China neue C400 Filme her. Ist ein Farbnegativfilm, ist auch sehr genügsam. Es gibt noch einen besseren, aber es spielt jetzt hier keine Rolle. Aber wenn die ein neues Werk bauen, kann man davon ausgehen, dass das eine Weile so bleiben soll. Und das ist eine gute Nachricht in die Analogwelt. Soweit für heute. Ich habe tatsächlich wieder 30 Minuten gekostet. Ich werde hier noch ein bisschen was wegschneiden. Ich habe auch tatsächlich wieder öfter mal mich räuspern müssen. Und es ist, glaube ich, gut, wenn ich jetzt wieder schweige. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.